Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, 9. Juli, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages, Andreas Wurm hier, schönen guten Morgen.
Und Malte Asmus, schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid zum Wochenausklang. Exakt 500 Tage vor Beginn der WM 2022 in Katar.
Ja, denn selbstverständlich haben wir heute auch am Freitag in Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst, mit dem SID, die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Bei der EM geht's ja erst Sonntag weiter, bei uns dann Fußball auch etwas später heute im Programm. Vorher gucken wir schon mal ein bisschen voraus auf Olympia, ist ja auch bald. Wir erklären euch, wie die OCHA-App Covid-Infektionen bei Olympia verhindern soll.
Und wie eine Espresso-Maschine Timo Boll bei der Medaillenjagd unterstützt.
Und wir gucken natürlich dann trotzdem, wie angekündigt, nochmal zum Fußball und zur EM und fragen uns, warum zählen eigentlich Elfmeter aus dem Elfmeterschießen nicht für die Torjägerliste? Sollte man das nicht vielleicht mal ein bisschen ändern?
Außerdem gibt's wie immer unsere Rubrik, die Stand jetzt Dreierkette mit den Gewinnern und den Verlierern des Tages. Dann haben wir die sportlichen Geburtstagskinder und wir blicken auch heute zurück in die Sportgeschichte. Da gibt's auch Ereignisse, die der ein oder andere vielleicht noch im Kopf hat.
Und in der Dreierkette gibt's dann bei den Gewinnern und Verlierern noch harte Worte von Peter Gagelmann in Richtung von Manuel Gräfe. Also Klartext wird heute geredet bei uns. Und wir haben noch eine spezielle Frage des Tages zu klären, aber diesmal keine, die wir beantworten könnten oder zu der unsere Meinung so wirklich gefragt wäre.
Genau, die Beantwortung dieser Frage hat mit Meinung nicht wirklich etwas zu tun. Dazu braucht man Fakten und Hintergrundwissen und obwohl wir natürlich davon jede Menge haben. Ja, aber ausgerechnet bei diesem Thema haben wir nur wirklich nicht so richtig Ahnung.
Nee, können wir aber auch nicht. Wir waren nämlich noch nie als Sportler bei Olympia, sind nie offiziell mal vom DOSB eingekleidet worden. Und genau darum geht es nämlich. Warum kriegen Sportler eigentlich bei der Einkleidung für olympische Sommerspiele, also Sommer, ne, heiß, speziell in Tokio besonders heiß, eigentlich warme Jacken und einen Schal überreicht?
Das lassen wir uns von 800-Meter-Läuferin und Olympiastarterin Christina Hering mal erklären. Sie ist Montag zu Gast in der neuen Ausgabe des Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio Podcasts und da hat sie ein paar Antworten dazu gegeben.
Das ist immer ganz lustig, weil wir zum Beispiel auch 2016 und auch jetzt dieses Jahr ja auch wieder Daunenjacken und Mützen in der Olympiabekleidung dabei haben und mir jetzt eben auch schon Leute erzählt haben, so was soll ich denn damit? Und da habe ich gesagt, nehmen Sie bloß mit, weil in Rio hatten sie manche nicht mitgenommen und dann waren sie, haben sie sich geärgert, weil gerade in den runterklimatisierten Räumen ist man da manchmal froh, wenn man auch die warmen Sachen dabei hat.
Ja, guck mal, Christina Hering, die freut sich über die warmen Klamotten, aber ihre Begeisterung wird nicht von allen geteilt. Vielseitigkeitsreiter Michael Jung zum Beispiel, dem sind die Klamotten einfach viel zu dick. T-Shirts mit Fließeinlage, sagt er, findet er jetzt eher ungeil. Ja gut, im Pferdestall passt das auch nicht so richtig.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Da erinnere ich mich aber zum Beispiel an die Teamausrüstung der deutschen Nationalmannschaft, als es zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Südafrika ging. Das war das erste Mal, dass die Mannschaft tatsächlich dicke Daunenjacken und Wollmützen und Handschuhe mit DFB-Logo in ihrem Sportlergepäck hatten. Aber da ist es relativ schnell ersichtlich, denn das war ja im Sommer, in unserem Sommer und da ist es dort Winter. Und ich erinnere mich an zum Beispiel das Spiel in Soccer City gegen Ghana. Da haben wir gefroren. Es war unfassbar, denn die Temperaturen waren gerade so ein bisschen über Null am Abend. Also da hat es Sinn gemacht. Also aber wie auch immer, warme Sachen für Olympia, das ist wieder was ganz anderes. Das ist nicht das Einzige, was die Athleten und Athletinnen für Tokio bedenken müssen. Ganz wichtig ist auch, du hast sie gerade schon angesprochen, die OCHA-App. Und was die genau macht, warum die für Olympia gerade jetzt ganz wichtig ist, wo vor Ort schon wieder der Notstand verlängert wurde und Zuschauer nun endgültig draußen bleiben müssen, das verrät uns gleich der deutsche Tischtennissportdirektor Richard Brause.
Stand jetzt aktuell.
Olympia und Corona, wie soll das eigentlich alles sicher für Athletinnen, HelferInnen und generell für alle Beteiligte vor Ort über die Bühne gehen? Diese Frage stellt sich natürlich angesichts der immer weiter ansteigenden Inzidenzzahlen in Tokio und das besorgt natürlich. Als eine Maßnahme zur Eindämmung von Covid wurde von den Organisatoren verfügt, dass jetzt jedes NOK für jede Sportart einen eigenen Corona-Ansprechpartner ernennt. Im Tischtennis zum Beispiel ist das für Deutschland Richard Brause und der darf sich jetzt so nennen.
CLO Germany Table Tennis. Das heißt also, CLO ist jetzt so eine Art Vorsitzender für Dinge, die mit Covid zu tun haben, also übersetzt Covid Liaison Officer.
Brause fungiert nun also als Ansprechpartner in allen Fragen zu Covid und auch zur sogenannten OCHA-App. Und diese OCHA-App, das ist ein ganz zentraler Punkt im Tokioter Hygienekonzept. OCHA, das ist die Abkürzung für Online Check-in and Health Report App. Und in dieser App, da müssen alle SportlerInnen und Beteiligte in Tokio täglich ihren Gesundheitszustand dokumentieren.
Das ist natürlich schon eine Herausforderung, dass wir quasi wirklich diese OCHA-App sehr, sehr akribisch führen. Es wirkt jetzt tatsächlich so, als ob wir nur 7 Tage vorher eben das alles eingepflegt haben müssen. Trotzdem muss man natürlich sich auch von Schritt zu Schritt hangeln.
Es wird also Tagebuch geführt mit dieser App inklusive täglichem Fiebermessen. Jeder Tokio-Reisende muss bereits vor Abflug jeden Tag seine Temperatur messen und notieren. Dazu die Ergebnisse der beiden verpflichtenden PCR-Tests hochladen, die 96 bzw. 72 Stunden vor Abflug durchgeführt sein müssen. Wer diese App nicht akribisch führt, kann im Prinzip gleich zu Hause bleiben. Erschwerend kommt bei der OCHA-App aber noch hinzu, dass so ein System natürlich seine Tücken hat.
Diese OCHA-App ist deswegen auch eine Herausforderung, weil sie eben seitens des Tokioter Orga-Komitees freigeschaltet werden muss. Und das wird für jede einzelne Person gemacht. Das bedeutet also, wir haben jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, fast alle schon die Pläne freigeschaltet bekommen, aber eben noch nicht alle. Also einzelne Spieler, die versuchen, oder Spielerinnen, die versuchen eben, sich in dieser App zurechtzufinden, die kommen nicht weiter, weil von Tokio der Plan noch nicht freigeschaltet worden ist. Und da wird man natürlich als Sportdirektor so ein bisschen unruhig. Wann ist das denn soweit? Ja, also ich habe mit meiner App, ich glaube, 47 verschiedene Versuche gemacht, bevor ich dann freigeschaltet wurde. Und am Ende hätte ich einfach warten müssen. Aber ja, diese Geduld, die muss man tatsächlich aufspringen, und der CLO Germany ist dann natürlich schon ein bisschen unruhig, dass das alles läuft, aber mir hat einer mal aus dem Herrenteam gesagt, da machen wir keine Fehler, mach dir keine Sorgen, Richard.
Hoffen wir mal das Beste für Pause und den DTTB und alle anderen, die mit dieser App in Berührung kommen müssen. Ja, und dann kommt noch dazu, dass die Bewegungsfreiheit in Tokio ohnehin sehr eingeschränkt wird, erklärt Pause weiter.
Es wird tatsächlich so sein, dass jede einzelne Nation, das haben wir auch schon erledigt, in Absprache mit dem DOSB, einen sogenannten Activity-Plan abgeben muss. Und der ist stark reduziert. Also wir werden uns reduzieren aufs Olympische Dorf, auf die Spielhalle und auf die Aufwärmhalle. Und ja, mehr wird da nicht sein, es sei denn, Tokio lockert irgendwas, wovon ich im Augenblick nicht ausgehe.
Wir drücken die Daumen, dass alle gesund bleiben, dass alles funktioniert, und werden natürlich das Ganze im Blick behalten. Und wir bleiben jetzt auch noch beim Tischtennis, denn der DTTB, der kann sich bei Olympia trotz aller widriger Umstände eigentlich ein bisschen was ausrechnen, medaillentechnisch. Aber man stapelt tief.
Stand jetzt aktuell.
Die olympische Generalprobe war für die deutschen Tischtennisasse bei der EM in Warschau natürlich bombastisch verlaufen. Das Team des DTTB hatte die Konkurrenz nach Strich und Faden in allen Wettbewerben dominiert. Aber jetzt zu erwarten, dass Olympia daher quasi ein Selbstläufer wird, das sei ein Trugschluss. Davor hat Bundestrainer Jörg Roßkopf auf einem Medientermin der deutschen Tischtennismannschaft gewarnt. Die Kollegen vom SID haben die Mikros hingehalten.
Im Endeffekt ist es so, dass Zahlen und Statistiken nie Medaillen gewinnen, und deswegen müssen wir in der ersten Runde topfit sein, egal in welchem Wettbewerb das ist.
Was natürlich nicht heißen soll, dass jetzt nichts drin ist für die deutschen Tischtennisasse in Tokio.
Wir haben Chancen, um Medaillen mitzuspielen, aber die Chancen rechnen sich sehr, sehr viele Spiele aus, und wir sind in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr gut gefahren mit Zielsetzungen und Zielstellungen und haben dann im Endeffekt dann auch vieles erreicht, sogar besser, wie wir das dann angegeben haben. Also man kann damit offensiv umgehen, kann sagen, wir wollen 3 Goldmedaillen holen. Wir können aber auch normal mit umgehen und sagen, wir spielen um die Medaille mit. Und so sind wir gut verfahren. Und am Ende ist es so, dass man die Leistung bringen muss. Und die Leistung denken aktuell, weil es ja wenige Wettkämpfe auch gab, viele Spieler, dass sie die haben.
aber eben nicht nur die deutschen Spielerinnen und Spieler, denn bei Olympia ist die Konkurrenz ja nochmal viel härter als bei den europäischen Wettbewerben. Trotzdem sind die Chancen auf Edelmetall für Deutschland durchaus gut. Von den im Tischtennis übermächtigen Chinesen sind nämlich in den Individualwettbewerben nur 2 Aktive im Einzel und 1 Mixed erlaubt. Und in der Mannschaftssetzliste ist nur China in Tokio bei den Herren vor dem deutschen Herrenteam platziert. Die DTTB-Damen um Europameisterin Petrissa Solja, die nehmen in der Setzliste zum Beispiel Position 3 dann ein. Topstar im deutschen Team, natürlich Timo Boll. Mit 40 Jahren jetzt frisch gebackener Europameister, zum 8. Mal schon in seiner Karriere. Und von diesem Erfolg in Warschau, da war er fast ein wenig überrascht worden, weil er mit seinen Trainingsresultaten eigentlich so gar nicht übereinstimmte.
Ja, dass es so gut läuft, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Im Training verliere ich dann doch sehr, sehr häufig Sätze. Ich glaube, diese Woche habe ich fast noch gar keinen Satz gewonnen in Trainingsmatches. Und von daher war ich froh, einfach zu spüren, dass ich mich im Wettkampf wieder steigern kann und auch so dieses Feingefühl irgendwann entwickelt habe. Da steigt natürlich auch insgesamt das Selbstvertrauen ein bisschen an. Insgesamt natürlich ein gutes Gefühl, ja, als Europameister dann anreisen zu können.
Aber Olympia ist ja jetzt auch wieder ein Wettkampf. Mit diesen Erfahrungen von der EM im Rücken, mit diesen Erkenntnissen, was hat sich Boll für ein Ziel für Tokio gesetzt?
Keine wirklichen Ziele. Ich meine, ich glaube, wenn ich fit bin, kann ich weit kommen und kann auch um Medaillen spielen mit dem Team, auch vielleicht im Einzel. Aber ja, ich muss mich in so ein Turnier erstmal wieder reinfinden, reinsteigern. Fit anreisen, das ist auch erstmal mein Hauptanliegen und dann kann man über weitere Ziele sprechen, wenn ich mal im Turnier drin bin und mal meinen Flow gefunden habe. Aber wie gesagt, ich bin da immer sehr vorsichtig, mir zu hohe Ziele zu stecken. Aber klar, im Spiel selbst will ich natürlich jedes Match gewinnen und da ist der Ehrgeiz dann schon groß. Aber vorab bin ich immer ein bisschen zurückhaltender.
Auch skeptischer, vorsichtiger wegen der ständigen Rückenprobleme, die ihn natürlich plagen, die er jetzt mit Spritzen erstmal in den Griff bekommen hat. Hoffen wir mal, dass er hält, der Rücken bei Olympia, denn Boll sagt:
Trotz allem Talent oder Feingefühl, ohne Athletik funktioniert es einfach nicht. Und von daher, ja, bin ich da auch immer weiter dran am Arbeiten und hoffe, dass der Körper hält.
Und was erhofft sich Boll von Olympia, also dem Drumherum dort im Olympischen Dorf?
Wir versuchen erstmal unsere Leistung zu bringen und ja, es ist noch mehr einfach nur der Wettkampf, der zählt und nicht so dieses Event Olympia, was auch immer was Besonderes war. Das wird mit Sicherheit anders sein.
Stimmung wird zumindest im deutschen Quartier sein, denn Kaffee-Junkie Timo Boll, der reist wieder mit eigener Espresso-Ausrüstung an und wird sicher wieder die eine oder andere Tasse auch an die Kollegen ausschenken.
Espresso-Maschine haben wir schon vorgeschickt. Filter und Kaffeebohnen bringe ich dann auch noch mal im Handgepäck mit. Und von daher sind wir zumindest da auf jeden Fall gut versorgt. Ich hoffe, dass ich meine Belege nicht vergesse.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages ist Nils Pollitt, denn der Bora-Sprinter hat das Größte erreicht, was nach seinen eigenen Aussagen ein Radsportler erreichen kann. Einen Tagessieg, nämlich bei der Tour de France. Pollitt triumphierte auf der 12. Etappe. Aus einer Ausreißergruppe heraus düpierte Pollitt die Konkurrenz und fuhr 12 Kilometer vor dem Ziel allen davon.
Und Flop des Tages ist Manuel Gräfe, der Ex-DFB-Schiri und aktuelle ZDF-Schiri-Experte. Der wird nämlich von seinem Ex-Kollegen Peter Gagelmann im Podcast Sprenger spricht, Media in Sports, hier auf meinsportpodcast.de am Dienstag zu hören, für seine geplante Klage gegen die Altersgrenze des DFB für Schiedsrichter scharf kritisiert. Gagelmann sagt beim Kollegen Christian Sprenger das hier:
Wir, da beziehe ich auch Manuel mit ein, Wir haben von diesem System profitiert. Wir sind aufgestiegen, weil ein Schiedsrichter aufgehört hat, weil er eine Altersgrenze erreicht hat. Bei Manuel ja auch dann international. Auch da, der profitiert davon, dass einer eben aufgehört hat. Und dann finde ich es aus meiner Sicht einfach zu egoistisch zu sagen, ja, aber ich möchte doch weitermachen und ich bin eigentlich doch viel zu wichtig für diesen Fußball. Es geht ihm dann, das hat er ja auch gesagt, es geht ihm nur um das Monetäre. Es geht ihm, glaube ich, weniger dann um die Allgemeinheit, weil dann hätte er ja auch schon vor Jahren klagen können gegen diese Regelung, sondern erst jetzt, wo es ihn dann auch betrifft. Insofern geht es ihm dann wirklich nur nochmal Geld abzugreifen, den Eindruck, den hat er somit, glaube ich, auch vermittelt.
Am Dienstag gibt's das ganze Interview mit Gagelmann hier auf meinsportpodcast.de oder natürlich überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.
Geburtstagskind des Tages.
Stellvertretend für alle Geburtstagskinder des Tages gratulieren wir zum 51. Geburtstag Ilmar Bricis, der ehemalige lettische Biathlet, der gewann 2-mal WM-Bronze, nahm 6-mal an Olympischen Spielen teil. Wow. Und seine beste Platzierung war immerhin 4. Platz in Turin 2006. Bricis, der hat eine absolut skibegeisterte Familie. Seine Frau ebenfalls Biathletin gewesen, Tochter ist Skilangläuferin und er selber jetzt im Hauptberuf Polizist.
Wir bleiben im Skisport, wechseln aber die Disziplin und gratulieren Skispringer Roman Kudelka zum 32. Geburtstag. 6-mal Tschechiens Meister, 5-mal Weltcupsieger bei Skisprungfans ist Kudelka bekannt durch seine außergewöhnliche Sprungtechnik. Er beugt sich ganz weit nach vorn und springt immer mit weit geöffnetem Mund.
Ist das eigentlich noch aerodynamisch?
Ich weiß es nicht, aber das muss doch ziehen, der muss doch immer Halsschmerzen haben.
Aha.
Der hat doch da Flugwind ohne Ende. Das ist es, aber gut. Der Erfolg gibt ihm recht, na bitteschön.
Vielleicht wäre er noch besser, wenn er den Mund zumachen würde.
Na, einfach mal die Klappe halten, manchmal ist das einfach besser.
Sitaku ist es, Olympiasieger, Mansis, na komm, lassen wir das, ja, Lateinische,
genau. Okay,
das ist lange her. Also ihm gratulieren wir natürlich genauso wie allen anderen Geburtstagskindern des Tages, den Sportlichen, die Nicht-Sportlichen, allen, die heute Geburtstag haben, einen schönen Tag, feiert ordentlich und nach Kräften.
Heute in der Sportgeschichte.
Momentan läuft die 134. Austragung des Wimbledon-Turniers in London und die erste Austragung begann ja am 9. Juli im Jahr 1877. Damit ist Wimbledon das älteste Tennisturnier der Welt. Ab Anfang Juli wird das Turnier in Wimbledon jährlich ausgetragen. Ausrichter des Turniers war damals, wie heute, der All England Lawn Tennis and Croquet Club. Tradition pur.
Ganz genau. Und die Tradition mit den Erdbeeren, die haben wir an dieser Stelle ja auch schon mal erklärt. Und am 8. Juli 1922, da schwamm der spätere Tarzan-Darsteller Johnny Weissmüller in seiner Erstkarriere als Schwimmer die 100 Meter Freistil in 58,6 Sekunden und war damit der erste Mensch, der die Strecke überhaupt in weniger als einer Minute schwamm. Wow.
Ja, das war übrigens genau der Moment, von dem ich vorhin sagte, der ein oder andere erinnert sich an den 9. Juli vielleicht ja noch.
Genau,
1922. Nein, ich meinte das jetzt. Am 9. Ach so. Juli 2006 durfte Italien den letzten großen Titel im Fußball bejubeln. Vielleicht ist das ja auch bald Geschichte. Im Berliner Olympiastadion bezwangen die Italiener in einem packenden Spiel auch wieder über 120 Minuten Frankreich und sie wurden Fußball-Weltmeister. Trauriger Höhepunkt des Spiels allerdings Frankreichs Superstar Zinedine Zidane. Er hielt wegen eines Kopfstoßes, wir erinnern uns vielleicht an die Bilder, gegen den Italiener Marco Materazzi die rote Karte. Zuvor war Zidane übel beleidigt worden und danach beendete der französische Ausnahmekönner auch seine Nationalmannschaftskarriere.
Ein Heißsporn, da hat doch Materazzi bloß mal die Schwester von Zidane gelobt.
Oh, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, ich find's ja immer noch eine, wie soll ich sagen? Also, es ist eine Tätigkeit, ne? Aber es ist eine, die mir ein Schmunzeln aufs Gesicht bringt.
Ja, ach, das war ja auch wieder so ein Spiel, wo ich damals den Spielbericht auf links drehen musste.
Das ja, weil du vorher alles schon, der Gewinner stand schon fest für dich?
Ja, gut, der Gewinner war am Ende der, den ich vorher hatte, aber die Geschichte war eben eine andere.
Ja, gut, da musstest du noch ein bisschen rumschnibbeln. Ich erinnere mich jetzt dann auch noch daran, wie Zidane dann runter in den Kabinentrakt gegangen ist und an dem Pokal vorbei musste. Das war ein ganz, ganz schlimmes Bild, fand ich. Das hat mir für diesen großen Fußballer wehgetan. aber er war ja in dem Moment selbst dran schuld.
Stand jetzt aktuell.
Bleiben wir einfach nochmal beim Fußball, schauen wir mal auf große Turniere, noch auf andere große Turniere, nicht auf die WM 2006, sondern speziell auf die Europameisterschaften und Elfmeterschießen, die damit zusammenhängen.
222 Elfmeter wurden im Rahmen von Elfmeterschießen Stand jetzt bei Europameisterschaftsturnieren geschossen, das schreibt der Kicker, 173 davon wurden auch verwandelt. Allerdings tauchen diese Treffer in keiner Torjägerliste auf. Das ist irgendwie unverständlich, findet Kicker-Kollege Carlo Wild.
Tja, und was finden wir? Sollten Elfmetertore aus Elfmeterschießen tatsächlich in Torjägerlisten einfließen? Wir haben da mal zwei Meinungen für euch in je 40 Sekunden, Andreas.
Ah nee, finde ich nicht. Sie sind lediglich dazu da, um einen Gleichstand zu brechen, einen Sieger zu ermitteln, wird in keinem Wettbewerb für individuelle Statistiken gezählt. Elfmeterschießen ist einfach eine künstlich erzeugte Situation, muss man sagen. In der offiziellen Bilanz werden Spiele, die erst nach Elfmeterschießen entschieden werden, ja auch als Remis gewertet. Es gilt für die Statistik das Ergebnis nach Verlängerung. Elfmeterschießen wurde ja auch nur eingeführt, um für die Siegerermittlung nicht noch diese brutale Entscheidung durch einen Münzwurf anzuwenden. Daher sollten die Elfmeter meiner Ansicht nach auch weiterhin nicht gezählt werden.
Oh ja, bist du gut mit deiner Zeit hingekommen. Hast noch 3 Sekunden, die rede ich jetzt einfach für dich mal zu, damit wir den Pfiff hören. Und dann komme ich mit meiner Replik. Ja, du hast in gewisser Weise recht, aber die FIFA selbst, die geht da auch nicht konsequent vor. Das offizielle Ergebnis nach 120 Minuten zählt zwar, aber für die Berechnung der Weltrangliste zum Beispiel, da fließen trotzdem auch Ergebnisse von Elfmeterschießen dann noch mit ein. Und ein Elfmeter unter diesem nervlichen Druck, also im Grunde in einer Make-or-Break-Situation dann tatsächlich zu verwandeln, ist schon eine richtig enorme Leistung. Erfordert viel Klasse und auch Nervenstärke. Ich bin da absolut bei Carlo Wild. Dem sollte Rechnung getragen werden, das sollte alles gutiert werden. Und der Makel eines Fehlschusses haftet doch auch Jahrzehnte noch an einem Unglücksschützen wie Uli Hoeneß damals. Warum wird denn der Erfolgsfall nicht auch entsprechend gewürdigt?
Oder Uli Stienicke erinnere ich mich. Ne? Oh ja. Das war ja auch so ein tragischer Elfmeterschütze. Das war eigentlich so meiner, den ich als erstes als Fehlschuss in Erinnerung hatte damals. War das
82 gegen Frankreich 82. damals,
ja,
im Halbfinale.
Ganz genau. Ganz genau, habe ich gesehen an der Strandpromenade in San Feliu de Gijol. Erinnere ich mich wie heute. Ich war ein kleiner Junge, nein, ich war 10 Jahre. Naja gut, also, ja, was sagt ihr eigentlich dazu? Schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an unsere Nummer. Das ist die 0331-298-5028. 0331-298-5028. Komisch, ich habe tatsächlich Uli Stielicke nur mit diesem Elfmeter, mit dem verschossenen Elfmeter, bringe ich den in Verbindung. Wahnsinn.
Ja, so was nachhaltig ist.
Ja,
ist böse. Ist echt böse.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf die sportlichen Tage, die uns bevorstehen mit großen Entscheidungen. Wir haben da, sagen wir mal, die Highlights für euch rausgepickt.
Ja, es gibt zum Beispiel Handball, 3 Länderturnier zur Olympia-Vorbereitung in Nürnberg, Deutschland und Brasilien und Ägypten, die treten an. Gegen Brasilien geht's für die deutsche Mannschaft heute und für Ägypten dann am Sonntag. Was sagt denn Uwe Gensheimer, der deutsche Kapitän, zu diesen Aufgaben?
Wir können vieles natürlich in taktischen Trainingseinheiten machen, aber in einem Wettkampfmodus ist das einfach nochmal was anderes. Und ja, deswegen sind die Spiele auch so wichtig. Ich glaube, dass beide Mannschaften andere Gegner sind, die wir so nicht gekannt haben, wobei sich auch die Spielarten der sogenannten Exoten, wie man sie früher vielleicht genannt hat, sehr an die europäische Weise angenähert hat, weil ja auch die Brasilianer einen spanischen Trainer hatten, die Ägypter einen spanischen Trainer haben, mittlerweile auch einige Spieler in Europa tätig sind und in Europas Ligen ihr Geld verdienen. Also es sind schon Gegner, die uns alles abverlangen werden, auf jeden Fall. Da bin ich von überzeugt und ich hoffe, dass wir so ähnlich, wie wir es jetzt auch, wie ich schon angesprochen habe, in den Trainingseinheiten die taktischen Vorgaben fokussiert umsetzen können. Und klar, wäre es für uns sehr, sehr schön, da auch mit einem guten Gefühl, mit einer guten Leistung und Rückenwind dann nach Japan zu fliegen.
Ja, der Uwe Gensheimer, der könnte auch gut Uwe Mannheimer heißen, so wie er Babble tut, gell? kann auch nicht verhehlen, dass er in Mannheim geboren ist.
Oh, fast wie die Katzenberger, ja, ne?
Ja, eben. Gucken wir mal aufs Tennis, auf Wimbledon. Wer macht's bei den Männern? Wer macht's bei den Frauen? Ashleigh Barty gegen Karolina Pliskova im Finale am Samstag. Bei den Männern werden die Halbfinals erst heute gespielt. Finale ist da dann am Sonntag.
Aber ich glaube, da führt kein Weg an Novak Djokovic vorbei, genauso wenig wie bei den Damen an Ashleigh Barty vorbeiführt.
Ja, das glaube ich auch. Das wird's. Aber wir werden am Montag wahrscheinlich wieder drüber sprechen. Von daher.
Klar, und ihr könnt reinhören bei den Kollegen von Chip & Charge, weil die sind bis dahin weiter am Ball mit aktuellen Infos für euch.
So, Tour-Orakel, du bist dran.
Ja, heute orakel ich nicht so viel. Ging ja gestern auch so ein bisschen in die Hose, weil ja Nils Pollitt, ich meine, freue ich mich natürlich drüber, aber den hatte ich jetzt auch nicht auf der Rechnung, aber wahrscheinlich hatte er sich selber auch nicht auf der Rechnung. Alle waren von Cavendish ausgegangen, aber der könnte ja heute nochmal zuschlagen. Heute geht's auf der 13. Etappe nach Carcassonne am Mittelmeer entlang, da kann es windig werden, aber am Ende sind die Sprinter wieder gefordert, da könnte er dann wieder zuschlagen, und am Samstag sind die Kletterer dran auf der 14. hoch in die Pyrenäen, und Sonntag, da geht's auch nochmal sehr, sehr bergig zu, hoch nach Andorra. Drei Steigungen der ersten Kategorie. Dazu noch ein paar tückische Abfahrten. Sei mal aufpassen, bitte. Nicht wieder zerlegen.
Erinnern wir uns also jetzt, haben wir heute ja auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen, die Fußball-Europameisterschaft. Am Sonntagabend um 21 Uhr dann das große Finale. Zum ersten Mal steht England in einem großen Endspiel seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten endlich mal wieder. Und Italien, auch das haben wir vorhin angesprochen, der letzte Titel 2006 Weltmeister in Deutschland geworden. Jetzt wollen wir mal gucken, ob sie nach der europäischen Krone greifen. Wir sind gespannt.
Wir werden auf jeden Fall am Montag drüber reden, bei Stand jetzt.
Allerdings, nachdem wir das Spiel gesehen haben und nachdem sich vielleicht dann auch dein Jubel so ein kleines bisschen gelegt hat, du selig mit dem blauen Trikot ins Bett gegangen bist.
Vielleicht bin ich noch gar nicht wieder nüchtern am Montagmorgen.
Oh, wäre ja mal was Neues, nach über 270 Folgen. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, ihr werdet auf jeden Fall live dabei sein, ja, wenn wir uns darüber unterhalten und wenn wir vielleicht nochmal die Espresso-Tasse heben auf die Italiener.
Natürlich. 7:07 Uhr am Montag.
Sind wir wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt gerne eine Bewertung, gibt uns Sterne bei iTunes, sagt's gerne euren Freunden, sagt's all denjenigen, die auch nicht hören wollen. Quatscht sie einfach voll damit, denn es lohnt sich. Auch reinhören bei meinsportpodcast.de.
Genau, hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr, und bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland, da gibt's Nachrichten, Sportnachrichten, Sportinhalte auch rund um die Uhr. Alle 15 Minuten einen frischen Nachrichtenblock, dann verpasst ihr gar nichts, wenn ihr da regelmäßig mal reinhört. Die Kollegen freuen sich auf jeden Fall drüber, und ein paar Experten von meinsportpodcast.de werdet ihr da auch regelmäßig mal hören. Also unbedingt über DAB Plus oder über den Webstream mal reinhören, Sportradio Deutschland, und natürlich meinsportpodcast.de. Weiter treu bleiben. Bis zum Montag habt ihr ein bisschen Zeit, auch ein paar Podcasts zu hören. Bis dahin, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
So, ja, jetzt ein schönes Wochenende. Malte, auch für dich.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.